Ich wünsche euch einen guten Morgen. All die, die sich auf den Weg gemacht haben, die keine Angst haben, erkältet zu werden, angesteckt zu werden, trotzdem die Volksversammlung suchen, die Gemeinschaft suchen, das ist gut. Wir haben einen großen Herrn, der sorgt für uns. Auch an die, die aber heute trotz Krankheit zu Hause sind, auch die möchte ich grüßen, die über die Medien uns heute mit uns versammelt sind. Ich möchte euch bitten, mit mir das Markus-Evangelium jetzt aufzuschlagen. Ich freue mich, wieder zurückzukehren, freue mich, mit euch wieder einen Text aus dem Markus-Evangelium zu behandeln. Kapitel 11. Wir werden heute den letzten Abschnitt im Kapitel 11 miteinander anschauen und zu Kapitel 11 abschließen, um so dann abs nächste Mal uns schon dem Kapitel 12 zu wenden. Lasst uns diesen Text lesen, damit wir ihn vor den Ohren haben, dass wir ihn im Herzen haben. Markus Kapitel 11, ab Vers 27. Und sie kommen wieder nach Jerusalem, und als er in dem Tempel umherging, kommen die Hohepriester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sagen zu ihm: In welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du diese Dinge tust? Jesus aber sprach zu ihnen: Ich will euch ein Wort fragen. Antwortet mir. Und ich werde euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder vom Menschen? Antwortet mir. Und sie überlegten miteinander und sprachen: Wenn wir sagen vom Himmel, so wird er sagen: Warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Sollen wir aber sagen vom Menschen? Sie fürchteten die Volksmenge, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet sei. Und sie antworteten und sagten Jesus: Wir wissen es nicht. Und Jesus spricht zu ihnen: So sage ich auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Ich würde gern beten und stehen wir noch einmal auf. Ist gut für die Herzenshaltung, gut für den Kreislauf und gut für unsere Ausrichtung. Jesus Christus, wir stehen wirklich vor dir, um dich anzubeten, das zu bekennen, Herr, dass wir auf dich angewiesen sind. Herr, wir brauchen dich wirklich in allem, weil wir wissen, dass du über allem Herr bist und dass du auch alles und allen gibst nach deiner Gnade. Und so bitte ich dich auch jetzt für diese Predigt. Herr, du hast es verheißen, dass du in den Schwachen mächtig bist. Und es gibt Zeiten, da fühlt man die Schwachheit mehr, es gibt Zeiten weniger. Trotzdem sind wir immer schwach und sind wir auf dich angewiesen. Und so auch heute will ich dich bitten, Herr, dass du Freimütigkeit gibst, Klarheit gibst, dein Wort und somit Jesus Christus dich groß zu machen. Gib Verständnis des Herzens, Augen der Herzen. Wir beten es immer wieder, aber wir glauben das und deswegen sagen wir es. Gib, dass wir es sehen können, Herr. Und wenn heute jemand da ist, der nicht zu sehen vermag, oh Herr, öffne die Augen des Herzens, Herr. Mach das Herz weit, mach das Herz weich. Darum bitte ich dich vom ganzen Herzen. Amen. Es ist offensichtlich, dass sich bei diesem Text sich um die Vollmacht Jesu handelt. Ich denke, das ist keine große Auslegungskunst und es bedarf keine große exegetischen Arbeit, um herauszufinden, was ist das Hauptthema dieser Verse. Vers 28 ist die Frage, die die Schriftgelehrten, die Hohepriester und die Ältesten an Jesus stellen. Und dort heißt es: In welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Jesus antwortet ihnen oder stellt eine Gegenfrage und sagt: Antwortet mir. Und ich sage euch, in welcher Vollmacht ich das mache. Und am Ende sagen sie: Wir wissen es nicht. Und Jesus antwortet ihnen und sagt: Dann sage ich auch nicht, in welcher Vollmacht ich das mache. Also, wenn man dem Text folgt, ist es nicht so kompliziert, oder? Es ist offensichtlich, hier stellt sich die Frage nach der Vollmacht Jesu. In welcher Vollmacht handelt Jesus? Das ist die Frage. Die Frage also ist die Vollmacht. Dieses Wort, das in unseren Bibeln jetzt oder in unserer Elberfelder oder in meiner Elberfelder mit Vollmacht übersetzt ist, das Wort, das im Urtext steht, hat eine große und breite Bedeutungs, ja, eine breite Bedeutung. Und von daher finden wir wahrscheinlich in verschiedenen Bibelübersetzungen auch mit verschiedenen Wörtern das übersetzt. Bei manchen kann das mit Gewalt übersetzt werden, dann kann es mit Recht oder mit Autorität oder Bescheinigung oder Berechtigung oder eben auch Vollmacht oder nur Macht übersetzt werden. All diese Wörter, und das ist alles richtig, dieses eine Wort Exousia hat wirklich eine breite Bedeutungsebene. Es schließt vieles mit hinein. Und von daher lasst euch nicht verwundern, wenn es vielleicht in eurer Übersetzung nicht Vollmacht drin steht, sondern vielleicht Gewalt oder Autorität oder Recht. Beschreibt alles das Gleiche. Warum? Eben hinter diesem Begriff steht die Frage oder die Antwort darauf, was ist die Quelle für die Kraft und die Macht, Dinge zu tun oder zu lehren? Hinter diesem einen Begriff verbirgt sich so viel. Da geht es um die Kraft und die Macht, Dinge zu tun, die man tut, oder Dinge zu sagen, die man sagt, in einer Vollmacht. Und ich finde die Übersetzung der Vollmacht gut, weil die für meinen Begriff oder für mein Verständnis gut zusammenfasst, was all diese Begriffe letztlich beschreiben. Man hat Vollmacht, etwas zu tun. Ihr kennt alle eine Vollmacht. In meiner Ausbildungszeit habe ich immer wieder eine Vollmacht von meinem Chef bekommen. Ich musste Botengänge erledigen und ohne diese Vollmacht konnte ich kein einziges Auto beim anmelden. Ich musste viele LKWs anmelden. Ich habe bei einer Spedition gelernt. Und er musste immer wieder mir an diese Vollmacht ausstellen, damit ich hingehe und in seiner Autorität und in seinem Namen durfte ich diese Dinge tun. Und dann haben die Behörden es auch akzeptiert. Wäre ich in meinem Namen gekommen, als Willi, mit meinem Ausweis, hätte es nicht funktioniert. Wir verstehen das Prinzip der Vollmacht. Es wird einem etwas anvertraut und in dieser Vollmacht hat man Handlungsfreiheit. Und das ist noch ein präziserer Ausdruck. Es geht um die Handlungsfreiheit, Dinge zu tun oder Dinge zu sagen, Dinge zu lehren. Das ist von dieser Vollmacht hier ist die Rede. Ich könnte diesen Satz oder diese Frage, letztendlich ist es wirklich nur eine Frage, Sie formulieren das nochmal, Sie wiederholen es auch noch einmal, aber es geht um eine Frage. Ich könnte es versuchen, euch so zu übersetzen oder anders auszudrücken. Die schriftgelehrten Pharisäer, die fragen Jesus und sagen, wie kommst du dazu zu denken, dass du das tun kannst, was du tust? Wie kommst du dazu zu glauben, du kannst es tun? Wie kommst du zu der Überzeugung, das zu tun zu können? Warum denkst du, dass du das Recht hast, das zu tun und zu sagen, was du tust und sagst? Das ist die Frage, oder das ist das, was sich letztendlich dahinter verbirgt. Woher nimmst du dir das Recht? Kennt ihr das? Habt ihr das schon jemandem gesagt? Woher nimmst du dir das Recht, mir zu sagen, was ich zu tun oder zu lassen habe? Woher nimmst du dir das Recht? Wer bist du eigentlich, dass du mich belehren willst? Wer bist du eigentlich, dass du mir sagen willst, was gut oder nicht gut ist? Was recht oder nicht recht ist? Das ist die Frage, die sich hinter dieser rhetorischen Frage der schriftgelehrten Pharisäer steckt. Und wisst ihr was? Das ist eine wichtige Frage, das ist eine gute Frage. Nein, das ist eine entscheidende Frage. Denn die Beantwortung dieser Frage, die wird uns zeigen, oder die löst auf letztendlich, wer Jesus wirklich ist und warum er das tun kann, was er tut. Und das hat was damit zu tun, was wir glauben oder wie oder an wen wir dann glauben. Also es ist wirklich eine sehr, sehr entscheidende Frage. Ich möchte euch ein bisschen da hineinnehmen und euch ein Gleichnis erzählen oder euch da ein bisschen hineinnehmen. Stellt euch vor, jemand würde in euer Haus hineinkommen. Wenn ihr kein Haus habt, in eure Wohnung. Wenn ihr keine Wohnung habt, in euer Zimmer. Irgendwo, wo ihr zu Hause seid, ihr habt euch eingerichtet, habt die Plakate, die Posters aufgehängt, habt ihr die Bettwäsche bezogen, die ihr mögt, die Pflanzen reingestellt, die Möbel hingemacht, so wie ihr es mögt. Stell dir vor, jemand kommt rein und sagt, geht gar nicht. Schmeißt es raus. Nein, er sagt nicht nur schmeißt es raus, er beginnt die ganzen Möbel rauszuschmeißen. So ein blöder Stuhl, zack, rausgeschmissen. Passt nicht hinein, die Blumenvase weg. Sagt, die Klamotten kannst du gar nicht anziehen, stehen dir gar nicht. Die Vorhänge runtergerissen. Könnt ihr euch vorstellen, jemand kommt rein und wirft euer ganzen Haushalt übereinander. Das ganze Haus leer gefegt. Was würdet ihr sagen? Ist es recht? Ist es richtig? Wir würden sagen, wenn wir etwas sagen könnten, dann im Moment, wenn wir uns sagen, wie kommst du auf die Idee, zu mir nach Hause zu kommen und hier das zu veranstalten, was du hier machst? Meinetwegen in deinem Zuhause, okay, da kannst du die Möbel einrichten, wie du willst. Ob du von Ikea oder von Hofmeister, spielt keine Rolle. Ist mir egal, mach, wie du es willst. Aber du kannst nicht einfach zu mir nach Hause kommen und mir sagen, welche Möbel ich brauche oder nicht. Ihr versteht das Prinzip? Warum? Ja, das ist mein Zuhause. Und da kommt jemand hinein, klingelt an der Tür, kommt rein, sagt, hi, ich bin's. Das sieht hier alles falsch aus. Und was du machst, ist alles falsch. Was würden wir sagen? Genau das. Mit welchem Recht machst du das hier, was du tust? Was nimmst du dir eigentlich heraus, das zu tun, was du hier tust? Ist es dein Zuhause? Ist es dein Haus? Hast du es gekauft? Hast du es renoviert? Hast du es gebaut? Ist es dein Haus? Das ist die Situation. Das ist die Frage. Die Frage ist, wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich, dass du dich hier so aufspielst? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Das verbirgt sich hinter dieser Frage. Ihr merkt, das ist sehr entscheidend. Und ich hoffe, nach längerer Pause, ihr habt so ein bisschen den Kontext im Hintergrund, was wir hier haben. Wir gucken uns das Gleiche an. Aber der ganze Zusammenhang, andersrum gesagt, genau diese Frage, die die Schriftgelehrten, Pharisäer hier gestellt haben und die Hohepriester und die Ältesten gestellt haben, diese Frage und um diese Frage geht das ganze Markus-Evangelium. Letztendlich geht es, das ganze Evangelium dreht sich um diese Frage. Wer ist eigentlich Jesus? Und mit welcher Vollmacht tut er das, was er tut? Warum? Wie kann er sich das rausnehmen, zu kommen, in diese Welt zu kommen oder in den Tempel zu kommen und das zu tun und das zu sagen, was er gesagt hat? Woher nimmt er sich das Recht? Geht mit mir ein, zwei, drei Stellen, damit wir den Zusammenhang kurz aufgreifen können. Das Markus-Evangelium beginnt mit dieser ganzen Thematik. Aber wenn ihr Markus Kapitel 1, nur als kurze Erinnerung, so dass wir diesen roten Faden wieder aufnehmen, wenn ihr Markus Kapitel 1 mit mir aufschlagt, nachdem Jesus bestätigt worden ist durch den Johannes, den Täufer, durch den Vater selbst, beginnt er zu lehren. Und nachdem er am Sabbat in einer Synagoge lehrt, und Vers 25 heißt es, Markus 1, Markus 1, 21, 22 steige ich ein, und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Die erste Begegnung mit Jesus, der Volksmenge, war die, dass sie erstaunt darüber waren und sie gemerkt haben, da ist eine Vollmacht hinter ihm, die kennen wir nicht. Sie kannten sie von keinem Lehrer. Wie zeigt sich diese Vollmacht? Woher merkten sie, dass hinter seiner Lehre, hinter seinem Reden eine Vollmacht, eine Quelle der Kraft stand, eine Quelle der Berechtigung, der Macht stand? Nämlich das, was er sagte, das geschah. Das ist die Vollmacht. Er redete nicht nur. Er zitierte nicht nur irgendwelche Rabbiner oder irgendwelche Auslegungen, er sprach und es wurde. Und die sagten, was ist das für eine Vollmacht? Was ist das für eine Quelle der Kraft? Und woran zeigte sich? Unmittelbar, als Jesus da lehrt, ist einer, der mit den Dämonen besessen ist. Und Jesus sagt, fahr aus, und was muss der Dämon tun? Er muss gehen. Und schaut mal, Vers 27, und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist dies? So etwas haben sie noch nie erlebt. Was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht. So beginnt der Dienst Jesu. Sie stellen sich die Frage, was ist das für eine Vollmacht? Wo kommt das her? Dass diese Vollmacht präziser wird und noch klarer wird und vor allem noch mehr zum Entsetzen sorgt, wird in Kapitel 2 deutlich, wenn ihr mit mir in Vers 10 geht. Jesus ist in einem Haus, vier Freunde bringen den Gelähmten, viele Monde ist zurück, da haben wir diesen Text uns angeschaut. In Vers 10 heißt es, sagt Jesus zu den schriftgelehrten Pharisäern, die Jesus für hochmütig halten, weil er zu diesem Gelähmten gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Und die regen sich darüber auf, weil nur einer Sünden vergeben kann, nämlich Gott. Und dann sagen, Vers 10 sagt Jesus, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sage ich, steh auf und geh. Jesus tat etwas, um seine Vollmacht zu demonstrieren. Er machte den Lahmen gehend. Und das tat er, um zu zeigen, in welcher Vollmacht, also in welcher Kraft, in welcher Autorität er jetzt kommt. Und es gibt nur einen, der die Sünden vergeben kann, richtig? Und wer ist das? Gott. In welcher Autorität tut Jesus das? In welcher Kraft tut er das? In der Kraft Gottes. So, das von Anfang an ist die ganze Frage, um die sich dreht, und so baut das Markus-Evangelium auf. Es zeigt immer, in welcher Vollmacht tut Jesus das? Wer ist er letztendlich? Und es gibt viele Ereignisse, so viele Begebenheiten, so viele Zeichen, Wunder, die nur ein Ziel immer hatten, zu demonstrieren und aufzuzeigen und zu beweisen, in welcher Vollmacht Jesus hier diese Dinge tut, die er tut. Er ist sogar so weit, er hat nicht nur diese Vollmacht, sondern er hat auch die Autorität und die Vollmacht, diese Vollmacht an andere zu übertragen. Kapitel 3, Kapitel 6, später am Ende vom Markus-Evangelium, als er zu den Aposteln, die er auserwählt hat, sagt, ich gebe euch Vollmacht über die Dämonen, über und so weiter. Er gab ihnen die Fähigkeit, das Gleiche zu tun und das Gleiche zu lehren, was er. Er war in der Lage, seine Vollmacht sogar zu übertragen, seine Vollmacht zu delegieren. So, die Jünger taten das nicht in ihre eigene Vollmacht. Sie konnten weder Dämonen austreiben, noch waren sie verständig genug, das Wort Gottes, das Evangelium zu predigen. Aber Jesus war in der Lage, ihnen diese Vollmacht zu geben. In Markus Kapitel 4, Vers 41, er wird das Ganze sehr gut auf einen Punkt zusammengefasst. Es ist die Begebenheit von der Sturmstillung. Und als Jesus aufsteht und zu dem Wind und zu den Wellen, also zu dem See sagt, verstumme, dann beschreibt uns das Wort Gottes, dass das in einem Augenblick geschah. Das heißt, es vergingen da nicht Stunden oder indem sich dann die See beruhigt hat, sondern es war so, in einem Augenblick. Und dieses Ereignis, dass es in einem Augenblick, dass er sich beruhigt hat, führt zu folgendem, Vers 41. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander. Wer ist denn dieser, dass auch den Wind und die See ihm gehorchen? Das bringt es auf den Punkt. Wer ist er eigentlich? Wer ist dieser, dass alles ihm gehorcht, sogar dass der Wind und der See ihm gehorcht? Diese Frage behandelt das ganze Markus-Evangelium, und wir sind hier in gewisser Weise in einer Klammer. So, es begann mit der Frage, wer ist Jesus und woher hat er diese Vollmacht? Und jetzt sind wir am Ende. Wir sind in der letzten Woche Jesu. Wir sind in den letzten Tagen. Und jetzt wird diese Frage wieder aufgegriffen. Jetzt stellen Sie die Frage, nach all diesen 3 Jahren, nach all der Beweisführung und all dem, wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Letztendlich müsste das schon längst klar sein, oder? Die stellen ihm diese Fragen und sagen, wer bist du eigentlich, dass du das tust, was hier das tust? Woher nimmst du dir das Recht? Also, wer ist Jesus? Wer ist Jesus und warum darf er das tun, was er da tut? Wenden wir uns jetzt unseren Abschnitt zu und versuchen, das uns hier von diesem Abschnitt nochmal zu erarbeiten. Dieser Abschnitt nimmt uns, wie gesagt, in diese Frage nach der Vollmacht Jesu. Aber beziehungsweise, wenn man genau nimmt, beantwortet dieser Abschnitt uns gar nicht diese Frage. Denn der Jesus selbst beantwortet diese Frage nicht. Sie fragen ihn, mit welchem Recht tust du das, was du tust? Und Jesus sagt, ich sag's euch nicht. Eigentlich beantwortet uns dieser Text gar nicht so sehr die Frage. Wir gucken aber hinein, was dieser Text für eine Antwort uns gibt und was dieser Text eigentlich uns zu sagen hat. Ich habe mir gedacht, in unter drei Punkten möchte ich euch das gliedern. Diese drei Punkte sollen nur als Wegweiser dienen. Ich will gar nicht so sehr auf die drei Punkte eingehen, aber die sollen uns helfen, so ein bisschen diese Verse wahrzunehmen, um was, wie wird das Ganze aufgebaut. Ist ziemlich einfach. Ich bin dankbar für diesen Text. Diese Tage war es nicht so einfach für mich, geistige Arbeit zu leisten. Ich war dankbar, dass ich diesen Text habe. Der ist exegetisch nicht so herausfordernd, ist einfach strukturiert. Man muss da nicht viel arbeiten. Gott weiß, Gott ist gut. Von daher, die ersten zwei Verse, Verse 7, 27 und 28, zeigen uns die Konfrontation, die Jesus begann, als er zum ersten Mal nach Jerusalem einzog. Hier steigert sich die Konfrontation und hier begegnen wir einer Konfrontation, nämlich mit den Schriftgelehrten, Hohepriestern und den Ältesten Jerusalems. Die ersten zwei Verse beschreibt uns die Konfrontation. Die nächsten Verse, Verse 29 und 30, beschreiben uns den Konter Jesu. Jesu kontert. Und das ist für mich immer wieder herrlich zu sehen, wie Jesus reagiert. Oh, glaub mir, in vielen Situationen wünschte ich, diese Weisheit zu haben, aber ich habe sie nie. Jesus kontert hier in einer Art und Weise erstaunlich und herrlich und fährt einen Konter, eine Gegenfrage. Er beantwortet eine Frage mit einer Gegenfrage. Das ist der Konter, Vers 29 und 30. Und dann kommt es zum eigentlichen Showdown und das ist Vers 31 bis 33. Und hier haben wir die Bloßstellung. Und darum geht es bei dem ganzen Abschnitt. Hier haben wir eine Bloßstellung. Jesus stellt die Fragenden bloß und überführt sie ihrer Heuchelei, ihrer List, ihrem Betrug, überführt sie gnadenlos. Und das führt zu der nächsten Eskalation, das führt zu der nächsten Stufe des Hasses und zu der nächsten Bereitwilligkeit, Jesus wirklich etwas anzutun. Also das, was hier passiert, ja, was Jesus macht, ist wirklich erstaunlich. Also in diesen drei Schritten möchte ich mit euch kurz durch diesen Text gehen. Also die Konfrontation, dann der Konter und dann die Bloßstellung. Gucken wir uns also an diesen Wegmarkern, handeln wir uns da hindurch und gucken wir uns das, was steht. Vers 27. Und sie kommen wieder nach Jerusalem. Der erste Satz, bleiben wir kurz stehen. Er möchte eure Aufmerksamkeit darauf lenken, dass es hier steht wieder. Markus schreibt es nicht ohne Grund. So, er sagt, und sie kommen wieder nach Jerusalem. Drei Tage hintereinander ging Jesus nach Jerusalem hinein, ging wieder aus Jerusalem hinaus, ging wieder hinein, ging raus, ging hinein. Und das wird er noch einmal tun. Und dann wird er nicht mehr in dieser Weise wieder nach Jerusalem kommen. Aber jetzt geht er wieder nach Jerusalem. Was Markus damit deutlich macht, er war schon einmal da. Und wir erinnern uns nun ganz kurz, das heißt, dieses wieder sagt, erinnere dich, was ist vorher passiert. Jesus zog unter einem großen Jubel und einem großen Volksgeschrei, er sei der König, der Sohn Davids, zog er nach Jerusalem. Das hat den ersten Stoß, und das hat die erste Erregung, das hat den ersten Ärger, was heißt den ersten, aber die erste Provokation bei den Schriftgelehrten hervorgerufen, dass diese Anmaßung, sich als Messias da ausrufen zu lassen und da nicht zu verbieten, zu schweigen. Dass das ebenfalls alles Geheuchel war, darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Aber das war das erste Mal. Jesus zieht also nach Jerusalem hinein, schaut sich in dem Tempel um, tut nichts, geht wieder. Und am nächsten Tag kommt er wieder, aber dieses Mal geht er nach Jerusalem wieder hinein, geht in den Tempel und was macht er? Er reinigt diesen Tempel. Es gab einen Tumult. Er fing an, das zu tun, von dem ich vorher euch erzählt habe, was eventuell in euren Häusern passieren würde. Er fing an, Tische umzustoßen und Stühle, die Wechseltische, die Händler, die Viehhändler und die Taubenverkäufer. Er fing sie alle hinauszutreiben, mit der Geisel sie alle hinauszutreiben. Er fing an, diesen Tempel zu reinigen. Und nicht nur zu reinigen, sondern er fing auch an, zu verurteilen und er fing an, zu lehren. Und er sagte, was er da tut. Er sagte, warum er es tut. Und er legte ihnen die Propheten aus und sagte, das ist jetzt Gericht. Denn ihr habt dieses Haus, wessen Haus? Ihr habt mein Haus zu einer Räuberhöhle gemacht. Wessen Haus ist es? Ist es das Haus des schriftgelehrten Pharisäer? Ist es das Haus der Ältesten oder Hohepriester? Wann kann man sagen, welches Recht nimmst du dir, das zu tun, was du tust, in meinem Haus? Wenn das eines Haus ist, oder? Aber wenn das Haus einem gar nicht gehört, ist es eine berechtigte Frage? Mit welchem Recht tust du das, was du da tust? Das heißt, allein da schon ein falsches Verständnis, wem dieses Haus gehört. Und diese ganze Frage nach dem Recht und nach der Vollmacht. Ich musste in den Tagen und auch an dieser Stelle daran denken, auch an unsere Gemeinde und auch die Gemeinden, die oft genau dieses Verständnis haben, das ist unsere Gemeinde, meine Gemeinde. Darf ich so sagen, da kommt jemand hinein und sagt, das geht gar nicht. Und wir sagen, mit welchem Recht sagst du das? Das ist, so haben wir es immer schon gemacht. Das ist unsere Identität. Das ist unser Glaube. Das ist unser Gottesdienst. So feiern wir Gottesdienste. So leben wir Gemeinde. Das ist unsere Tradition. So wurden wir immer schon gelehrt. Und dann kommt jemand und sagt, das ist nicht richtig. Und was passiert? Wir stehen auf und sagen, wer bist du? Welches Recht nimmst du dir? Wo kommst du denn her? Wer bist du, dass du sagst, dass es falsch ist? Richtig? Das ist die Frage. Ich rede nicht von mir, aber dahinter steckt ein Verständnis. Es ist unsere Gemeinde. Und niemand kann reinkommen und sagen, wie wir es zu tun haben. Das machen wir. Ihr macht eure Gemeinde und macht, wie ihr es für richtig hält. Wir machen unsere Gemeinde, wie wir es für richtig halten. Richtig? Hier ist Jesus. Wem gehört die Gemeinde? Wer baut sie? An dieser Stelle will ich sagen, Gemeinde, die gehört nicht uns. Das Haus Gottes gehört nicht uns. Und wir dürfen keine Gemeinde spielen, als ob es ein Verein ist oder eine Firma oder sonst irgendwas. Die Gemeinde gehört ihm und ihm allein. Also, er kommt, reinigt dieses Haus und geht wieder. Unterwegs hat er einen Feigenbaum verflucht, um den Jüngern die Lektion beizubringen, was er da tut. Er hat nämlich diesen Ort und dieses Haus, das aus Steinen ist, verworfen. Er hat diese Generation verworfen. Er hat sie verworfen und gesagt, nie mehr wird die Frucht der Anbetung an diesem Ort sein. Nie mehr. Nie mehr in Ewigkeit. Das lehrt er. Könnt ihr euch vorstellen, was es bei den Leuten ausgelöst hat, bei den Schriftgelehrten, Pharisäern, Hohepriestern? Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Haltung ist in ihnen entbrannte? Also, dieser Jesus, der sonst irgendwo in Galiläa rumspuckte, der irgendwo in Judäa unterwegs war, mal in Samaria war, aber auch eine Zeit lang in den 12 Städten unterwegs war. Der war weit genug, da schickten sie ab und zu mal eine Delegation dahin, da kämpfen die Leute. Aber jetzt kommt er nach Jerusalem. Zentrum ihrer Religion. Das ist die Stadt schlechthin. Und er kommt nicht nur nach Jerusalem, er kommt in den Tempel, das Herzstück ihrer Anbetung. Und dann kommt er in dieses Herzstück und sagt, es ist alles falsch. Es ist verflucht. Der Ort ist jetzt ab jetzt verflucht. Gott wird nie mehr an diesem Ort angebetet werden. Und dann sagen die, alles klar, vielen Dank. Schöne Predigt. Bis morgen. Nee, aber der Morgen kam und bis morgen war. Und Jesus kam wieder. Das ist jetzt unser Vers 27. Danach kommt Jesus wieder. Versteht ihr, er kommt jetzt nicht wieder in einem Jahr oder in 3 Jahren oder in 10 Jahren, Gras drüber gewachsen und die wissen, oh, dieser Unruhestifter kommt wieder. Gestern hat er diesen Tempel gereinigt, gestern hat er sie verflucht, gestern hat er sie gegeißelt und hinausgetrieben. Jetzt kommt er wieder. Was glaubt ihr, wie war die Situation? Lest mal mit mir. Und als er in dem Tempel umherging, diesen Hinweis beschreibt nur Markus, Petrus, spricht Bände hier, er war mit dabei. Es ist kein unwichtiger Satz, als Jesus in dem Tempel umherging. Woher ging er wieder? Strucksstracks wieder in den Tempel. Was glaubt ihr, warum wir den Hinweis haben, und er ging in den Tempel umher? Warum macht er das? Der Tempelbezirk war riesengroß. Und Jesus streifte da in dem ganzen Tempelbezirk, in allen diesen Hallen. Er ging überall durch. Und was glaubt ihr, wie die Stimmung dort überall war? Ich habe mir gefragt, sind die, die ausgetreten waren, wieder zurückgekehrt? Haben sie am nächsten Morgen wieder ihre Tische aufgestellt? Haben sie ihre Tauben gefangen und wieder zum Verkauf, haben die Wechsler ihr Geld wieder schön sortiert? Und wenn ja, wie ging es ihnen, als auf einmal Jesus wiederkommt? Und das ist es, als er wieder da ist in dem Tempel und wieder in diesen durch die Hallen geht und sich das Ganze wieder anschaut. Ich kann mir vorstellen, aber nur meine begrenzte Vorstellung, als Jesus da durch die Hallen ging, was für eine gespannte Situation das war. Ich vermute, jeder hing so an seinem Tisch. Er hat Angst, es wird wieder umgestoßen. Die haben das Geld wieder in ihre Taschen zurückgeschaufelt. Schnell die Tiere wieder rausgebracht. Die anderen haben vielleicht Panik bekommen. Er ist wieder da. Könnt ihr euch vorstellen? Als sie gesehen, oh, guck mal, da, oh nein, der kommt wieder. Große Panik. Erwartung, Spannung. Es war keine angenehme Situation. Kein Wunder. Kein Wunder, dass das die schriftgelehrten Pharisäer an die Tagesordnung rief. Denn wer dachte, das Haus gehört ihnen? Oder wem gehörte das Haus? Zumindest dachten sie, gell? Jetzt ist einer da, ihn fürchten sie. Schaut mal. Und als er in dem Tempel umherging, kommen die Hohepriester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm. Sie kommen zu ihm, nicht er zu ihnen. Also, warum macht Jesus das? Vorher haben wir immer wieder gesehen, dass Jesus sich immer wieder entzog. Wenn Konfrontation kam, hat er sich immer und immer wieder entzogen. Nicht, weil er das scheute, nicht, weil er Angst vor ihnen hatte. Aus einem Grund, die Zeit war noch nicht da. Also zog er sich immer wieder zurück, sogar bis in die Wüste zurück. In den entlegenen Gegenden zog er sich zurück. Warum? Weil er wusste, zu welchem Zeitpunkt er als Opfer für die Sünden der Menschen hingegeben werden muss. Und er wusste, es braucht nur noch 2 Tage. Und damit es soweit ist, braucht es Eskalation. Ich weiß nicht, ob wir das gerne hören, aber ich hoffe, wir verstehen das richtig, dass Jesus es provozierte. Er provozierte es und sorgte dafür, dass seine Feinde ihn töteten. Ich lese euch das gleich nochmal vor. Also ging er bewusst in den Tempelbezirk und hat sich sehen lassen. Er hat sich gezeigt. Für die Menschen war kein schöner Anblick. Die fürchten, die hatten Angst gehabt. Aber interessanterweise, treibt er jetzt nochmal raus? Nee. Geißelt er da wieder? Nee. Warum nicht? Weil dieser Ort verworfen ist. Gestern, also am Dienstag, hat ein Zeichen gesetzt. Jetzt ist er da, um nicht dessen Haus jetzt wieder sauber zu machen. Jetzt ist er da, um sich denen zu stellen, die dieses Haus verunreinigt haben. Er ist da und stellt sich in gewisser Weise ihnen. Er ist öffentlich und sie können ihn finden. Und sie suchen ihn und sie finden ihn und sie kommen zu ihm. Und was machen sie? Sie stellen ihm eine Frage. Ganz kurz bevor ich euch die Frage vorlese, geht mal mit mir in Markus Kapitel 11, im gleichen Kapitel Vers 18. Das ist die Tempelreinigung. Nun, dass ihr seht, wer jetzt hier zu Jesus kommt und warum sie zu Jesus kommen. Vers 18. Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Sie fürchteten ihn nämlich, denn die ganze Volksmenge geriet außer sich über seine Lehre. Das ist der Tag vorher. Sie hörten das, was er gelehrt hatte und in welcher Art und Weise er die Propheten ausgelegt hatte und den Fluch über diese Generationen, über diese schriftgelehrten Hohepriester und Ältesten ausgesprochen hat, über diesen Tempeldienst ausgesprochen hat. Und sie wunderten sich und sie hörten das. Und jetzt hatten sie nur ein Ziel. Sie fürchteten ihn und sie suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Das ist es. Sie wollen ihn umbringen. Sie planen Mord. Warum suchen sie ihn auf? Und jetzt kommen wir zu unserem Text und die Hohepriester und die Schriftgelehrten und jetzt kommen noch die Ältesten. Nicht ohne Grund in dieser Dreiergruppe genannt, weil diese Dreiergruppe steht repräsentativ für den Sanhedrin. Ich glaube, es ist richtig besser ausgesprochen für den Hohen Rat. Das sind die Repräsentanten des Hohen Rates. Da sind die Sadduzäer drin, da sind die Hohepriester drin, da sind die Pharisäer drin und die Ältesten des Volkes. Und sie bilden die damalige religiöse und politische Führung des Volkes Israels. Bis zu gewissem Maße haben sie eine Gewaltmacht gehabt zu handeln, aber nur in gewissem Maße, so weit und so viel die Römer es erlaubten. Sie durften zum Beispiel kein Todesurteil vollstrecken und jemand umbringen. Das war ihnen verboten. Aber in gewissen Dingen hatten sie die Rechtsprechung gehabt. Die religiöse und politische über das Volk Israel. So, hier kommt die religiöse und politische Führung Israels zu Jesus. Das ist, was uns hier gesagt wird. Und mit dem Ziel, ihn zu beseitigen. Mit dem Ziel, ihn zu töten. Und das ist wichtig. Denn die Frage müssen wir aus dieser Perspektive verstehen. Schaut mal, was sie fragen. Vers 28. In welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Also mit welcher Vollmacht, also mit welchem Recht? Ich habe euch vorhin schon ein bisschen das ausgedrückt, was damit gemeint ist. Was glaubst du, wer du bist? Mit welchem Recht? Kannst du das behaupten, was du gestern behauptet hast? Mit welchem Recht hast du das getan, was du gestern getan hast? Du bist bei uns eingedrungen. Du bist in unser Haus gekommen und hast dich in unsere Angelegenheit eingemischt. Wir haben die Verantwortung. Wir sind die Führer. Wir sind die Leiter. Mit welchem Recht tust du das? Sie sahen sich legitimiert. Durchs Volk, durch die Einsetzung als Hohepriester, durch als Älteste. Mit welchem Recht meinst du, das hier tun zu können? Das ist die Situation. Das ist die Frage. Liebe Geschwister, warum kommen Sie hierher? Haben Sie wirklich ein Interesse an der Wahrheit? Ein Kommentator schrieb zu diesem Text und sagt: Mensch, die haben eine Gelegenheit verpasst, die Wahrheit zu erfahren. Das ist die verpasste Gelegenheit, die Wahrheit zu... Sie haben es verpasst. Sie hatten nie die Gelegenheit gesucht. Sie waren nie auf der Suche nach der Wahrheit. Sie wollten nicht wissen, Mensch, was du da tust, ist ja sowas von vollmächtig. Und wir würden sehr gerne wissen, woher kommt deine Vollmacht? Sie kommen nicht wirklich mit ernsthaft zu erfahren und auch zu glauben, wer Jesus ist und wer ihm diese Vollmacht gegeben hat. Nein, 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 nein. Sie stellen ihn bloß, beziehungsweise sie greifen ihn an, sie konfrontieren ihn und sagen, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Nicht, wer bist du eigentlich? Sie wollen nicht wissen, wer Jesus ist. Sie wollen nicht glauben, wer Jesus ist. Und diese Frage, so scheinheilig sie auch klingen mag, wer bist du eigentlich? Sag uns, welche Vollmacht hast du? Und sag uns noch mehr, wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Warum? Warum stellen sie diese Frage? So, sie können ja sagen, du bist ein Irrlehrer. Sie können ja sagen, du bist nicht der Messias. Sie können ja sagen, du bist ein Lästerer. Sie könnten ihn gefangen nehmen und ins Gefängnis werfen. Warum tun sie es nicht? Sie kommen aus einem ganz anderen Grund, mit einer ganz anderen Haltung, mit einem ganz anderen Motiv. Sie wollen nicht die Wahrheit wissen. Sie wollen Jesus fangen. Sie wollen einen Grund finden, wo sie ihn öffentlich vor all den Menschen, die gerade so verwundert sind, bloßstellen, und zwar als einen Gotteslästerer. Und somit die Legitimation haben, ihn zu verurteilen und den Tod zu überliefern. Das ist die einzige Intention, diese Fragen hier zu stellen. Und ihr versteht, warum Jesus keine Antwort gibt? Mann, das wäre doch die Gelegenheit, oder? Sie kommen, alle Menschen, glaubt mir, alle haben Augen auf ihn geworfen, er ist überall rumgelaufen, alle schauen auf ihn, jetzt kommen sogar die Führung zu ihm. Und die sagen, wer bist du eigentlich? Jetzt wäre die Gelegenheit, oder? Und Jesus ist, ich sag's euch nicht. Und dann schreibt er, verpasste Gelegenheit. Verpasste Gelegenheit. Nein, ihr Interesse galt niemals der Person Jesu. Ihr Interesse galt niemals der Suche nach der Wahrheit. Ich will an dieser Stelle euch das ans Herz legen. Falsche Religion, oder es gibt eigentlich nur falsche Religion. Es gibt Religion und der Glaube, das ist meine Überzeugung. Aber eine Religion, Menschen, die nicht in der Wahrheit sind, sie suchen nie nach der Wahrheit. Sie suchen immer nach einem Grund zu überführen, einen Grund zu diskreditieren. Wenn sie kommen und stellen Fragen, sag mir mal, beantworten wir eine Frage, dann geht es ihnen nie darum, die Wahrheit herauszufinden. Es geht ihnen darum, den Fehler zu finden und dann gegen uns zu verwenden. Ich nehme meine Klassiker, meine Freunde, die mich immer regelmäßig besuchen, letzte Zeit nicht mehr so oft, die Zeugen Jehovas. Sie kommen vorbei und sie stellen sich immer so gern, so wissensbegierig, richtig? So lernbereit und wollen sogar zu zweit immer das lernen. Und kommen und sagen, ja, sag mal, wie ist das denn so? Glaubt ihr, sie kommen, weil sie nach der Wahrheit suchen? Weil sie wirklich verstehen wollen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist und nicht irgendein Engel? Niemals. Und wir, so Missionseifer, richtig? Und wir können sie überzeugen. Heute schaffe ich das. Wir kriegen sie, wir haben gute Argumente, gute Bibelstellen. Und was machen wir? Wir laden sie ein, da sitzen sie bei uns am Tisch. 2-3 Stunden vergangen, sind gegangen und was ist passiert? Ich sage euch, was passiert ist. Ich habe viel Zeit verloren. Viel Zeit verloren. Denen das Evangelium zu predigen, die wirklich nach der Wahrheit suchen. Diese suchten sie nie. Das sind Zeitfresser. Ich weiß, es klingt hart, aber es ist so. Es ist Zeitfresser. Das ist hier. Jesus weiß ganz genau. Sie kommen nicht, weil sie wirklich wissen wollen, wer er ist. Sie kommen aus einem einzigen Grund. Sie wollen ihn fertig machen. Sie wollen ihn überführen und sie wollen ihn töten. Das ist ihre Motivation. Und so antwortet Jesus Folgendes, Vers 29, der Konter. Also das war bis jetzt nur unsere Marke zu folgen, die Eskalation. Jetzt kommt der Konter, Vers 29. Jesus aber sprach zu ihnen, ich will euch ein Wort fragen. Ich will es nochmal vorlesen. Jesus sprach aber zu ihnen, ich will euch ein Wort fragen. Das ist eine Betonung. Im Griechischen ist dieses ein betont und groß gemacht. Warum? Weil er sagt, ich will euch nur eine einzige Sache fragen. Nicht viele, keine Auseinandersetzung. Nicht einen Disput führen, nicht eine Diskussion, nicht eine theologische Debatte, nicht einen Dialog. Ich frage euch nur eine einzige Sache. Gebt ihr mir Antwort darauf, sage ich euch, in welcher Vollmacht ihr seid. Gebt ihr mir keine Antwort darauf, sage ich euch nicht. Freunde, das ist nicht hartherzig. Das ist nicht lieblos. Wisst ihr, was hier passiert? Allmacht, Vollmacht. Das ist Vollmacht. Er weiß ganz genau, was ihr Anliegen ist. Er weiß ganz genau ihre Herzenshaltung. Und er reagiert in der Vollmacht, die sie nicht glauben wollen. Und zwar, schaut mal, wie er sagt, zweimal, antwortet mir. Dann geht er, sagt er was? Dann sagt er wieder, Vers 30 am Ende, antwortet mir. Er sagt nicht, oh, könnt ihr mir mal sagen, er steht da und sagt, sagt's, antwortet. Und da sagt er nicht so, bitte, gib mir eine Antwort. Das ist in Vollmacht. Das ist in Autorität. Er sagt es in Kraft. Sie haben keine andere Wahl. Er bringt sie in eine Situation. Sie müssen antworten, ob sie wollen oder nicht. Und nicht, weil sie auf seine Stimme in dem Fall hören, sondern er in seiner Autorität, in seiner Vollmacht, bringt er sie dazu, dass sie sich bekennen müssen, ob sie wollen oder nicht. Sie müssen eine Antwort geben. Und sie stecken in einem Dilemma. Liebe Freunde, das ist Vollmacht. Er demonstriert sie in dem Moment, wo sie nach der Vollmacht fragen. Er sagt, ich sag's euch nicht, aber ich tu's. Er demonstriert diese Vollmacht. Er sagt, antwortet mir. Und Er bringt sie nochmal in eine Situation, sie können nicht ausweichen. Sie können weder rechts noch links, sie müssen ihm eine Antwort geben. Und die Frage ist nur, was ist das schlimmere Übel? Wie kommen wir mit wenigsten Schaden aus dieser Situation heraus? So bringt Jesus sie dahin, das ist Vollmacht. Also, er sprach aber zu ihnen, ich will euch ein Wort fragen. Eine Sache können wir übersetzen. Ich will euch nur eine Sache will ich euch fragen. Nicht viele, nur eine. Und mit dieser einen Sache, die so banal klingt, fängt er sie. Fängt er ihre List, überführt er sie ihrer Heuchelei, überführt er sie ihren Unglaubens und dass sie letztendlich gar nicht an Gott glauben. Was für eine Vollmacht. Unglaublich, er kennt ihre Herzen. Ich staune darüber. Aber warum stellt er nochmal eine Gegenfrage? Jesus aber spricht zu ihm, ich will euch ein Wort fragen, antwortet mir. Und ich werde euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Hatte Jesus Angst gehabt, ihnen die Antwort zu geben? Wussten sie, in welcher Vollmacht Jesus das getan hat oder nicht? War das für sie unbekannt? Haben sich die ganze Zeit gefragt, hat Jesus nie gesagt, in welcher Vollmacht er das tut, was er tut? Doch. Wisst ihr, wie oft Jesus gelehrt hat und gesagt hat, in welcher Vollmacht er all diese Dinge tut und in welcher Vollmacht er all das lehrt, was er lehrt? Es ist eigentlich kein Geheimnis. Es ist nicht so, dass sie es nicht wussten. Eigentlich wussten es alle. Die Frage ist nur, ob sie es glaubten oder nicht. Aber es war klar. Jesus könnte doch einfach sagen, in der Vollmacht meines Vaters. Hat er das schon mal getan? Er hat es getan. Mehrmals hat er schon bekannt, in welcher Vollmacht er die Dinge tut, die er tut. Warum bekennt er jetzt nicht? Warum stellt er eine Gegenfrage? Zu einem ist es ihren Unglauben zu verschulden, zu anderen aber dessen, dass der Zeitpunkt das noch 2 Tage braucht. Denn in dem Moment, wo er das gesagt hätte, wisst ihr, was sie gemacht hätten? Das, was in Kapitel 14 beschrieben wird. Geht mit mir kurz, Kapitel 14. Kapitel 14, Vers 61. Wir sind bei dem Verhör Jesu, bei dem Hohen Rat. Das ist jetzt der gleiche Hohe Rat, der gerade eben bei Jesus steht, in unserem Kapitel 11, und schaut mal, Vers 61. Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragt ihn der Hohepriester und spricht zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Höchsten? Jesus aber sprach, ich bin es. Jetzt gibt Jesus ihnen das, was sie die ganze Zeit von ihm hörten. Woher kommt deine Vollmacht? Ich muss ein bisschen langsam machen, sonst kommt der Schleim hoch. Woher kommt deine Vollmacht? Woher tust du? Warum tust du? Wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Warum nimmst du dir das Recht? Und die Frage ist, bist du der Christus? Bist du Sohn Gottes? Gehört das Haus dir? Das Haus gehört doch Gott, oder? Bist du Sohn Gottes? Bist du Gott? Und jetzt sagt Jesus, ich bin es. Und wisst ihr, ab diesem Moment, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen zu Rechten der Macht, der Macht, der Vollmacht, der Kraft, der Gewalt und kommen mit den Wolken des Himmels. Der Hohepriester aber zerriss seine Kleider und spricht, was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Das ist, was sie wollen. Das wollten sie hier. Sie wollten nicht die Wahrheit, sie wollten das gesagt, das bin ich. Ich bin der Sohn Gottes. Das wollten sie hören und in dem Moment hätten sie ihn gefangen genommen und in diesem Moment hätten sie ihn umbringen lassen. Aber an welchem Tag sind wir hier? Am Mittwoch, am Dienstag, Montag kam er herein, Dienstag reinigt den Tempel, am Mittwoch wieder kam er in den Tempel. An welchem Tag musste aber der Christus sterben? Am Freitag. Das heißt, der Tag war noch nicht da. Versteht ihr, warum er diese Frage mit einer Gegenfrage beantwortet und nicht sagt, ich bin's? Es ist noch nicht so weit. Aber er weiß ganz genau, was er sagen muss, um ihren Zorn noch mehr größer zu machen, aber ihm noch nicht die Gelegenheit geben, ihn zu packen. Ist das Vollmacht? Absolute Vollmacht. Absolute Souveränität, absolute Gewalt, absolute Macht. Denn was hat Jesus gesagt? Ich habe Vollmacht, Leben zu geben und ich habe Vollmacht, Leben wiederzunehmen. Von meinem Vater habe ich das bekommen, dieses Gebot. Ich habe Vollmacht. Das ist diese Vollmacht. Ich gebe mein Leben, wann ich will. Das ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Ich nehme mir wieder das Leben, wann ich will. Das ist Vollmacht. Und sie denken, die denken gar nichts, zumindest nichts Gescheites. Ich möchte euch kurz was vorlesen. Geht mir ins Johannesevangelium. Ein, zwei Stellen, die einfach euch vielleicht als Hausaufgabe für zu Hause heute nach dem leckeren Kuchen, wenn ihr einen Hunger nach dem Gotteswort habt, könnt ihr das lesen. Im Johannes Kapitel 5, Vers 20. Lehrte Jesus vorher schon, bevor er eben nach Jerusalem ging, sagt Vers 20, sagt er, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. So wie der Vater, so ich auch. Dann sagt er Vers 30, ich kann nichts von mir aus tun, so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. In welcher Vollmacht tut Jesus das, was er tut? Hat das ihnen gesagt? Warum, was tut er, was er tut? Warum sagt er, was er sagt? Er sagt, nichts von mir, alles vom Vater. Ich mache das nicht in meiner eigenen Vollmacht. Es ist alles von Gott. Es kommt alles von Gott. Schaut mal Vers 32. Oder Vers 31. Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der von mir zeugt. Und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeugt. Was glaubt ihr, von wem jetzt die Rede ist? Johannes den Täufer. Schaut mal. Ihr habt zu Johannes gesagt, und er hat die Wahrheit, der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme kein Zeugnis von Menschen. Er sagt, ihr seid doch zu Johannes gegangen und habt ihn doch gefragt. Und was hat Johannes euch gesagt? Was hat er gesagt, wer ich bin? Er hat doch von der Wahrheit Zeugnis gegeben, oder? Schaut mal, Jesus erinnert und sagt, Johannes hat doch gesagt, wer ich bin, woher ich komme, in welche Vollmacht ich das tue. Johannes hat dieses Zeugnis längst abgelegt. Warum lese ich euch das vor? Gehen wir zurück zum Markus-Evangelium. Jesus stellt eine Frage. Also der Konter. Jesus aber spricht zu ihnen, Vers 29, ich will euch ein Wort fragen, antwortet mir, und ich werde euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Vers 30, war die Taufe des Johannes von Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Das ist der Konter. Gebt mir eine Antwort. Los, gebt mir eine Antwort. Versteht ihr, das ist so, gebt mir eine Antwort. Weich nicht aus, sag's mir. Er stellt sie an den Pranger und sagt, warum hat Johannes das getan, hat was er getan? Oder andersrum, woher hat Johannes seine Vollmacht gehabt? Wer hat Johannes gesandt, die Taufe der Buße zu predigen? Wer hat Johannes beauftragt? In welchen Auftrag kam Johannes? Sagt's mir mal. Ihr versteht, warum er das jetzt fragt? Das ist die Frage. In welcher Vollmacht oder wer hat Johannes gesandt? Woher hat Johannes seine Botschaft gehabt? Was hat Johannes gesagt? Von wem hat er es gesagt? Der Ausdruck, ist die Taufe des Johannes vom Himmel, ist ein anderer Ausdruck, ist die Taufe von Gott. Denn Gott ist im Himmel. Das ist ganz hebräisch. Da wurde der Name Gottes nicht ausgesprochen. Deswegen heißt immer das Himmelreich und nicht das Gottesreich. Weil man versucht hat, den Namen Gottes nicht falsch zu verwenden. Also ist die Taufe von Johannes und das, was Johannes getan hat mit der Taufe, warum kam Johannes als Prophet in dieser und hat das getan, was er getan hat? Er hat auch selber gesagt, ich bin der Vorbereiter für den Christus. Ich bin die Fackel und ich muss die Wege gerade machen, die Berge platt machen. Ich muss zu dem Messias die Menschen hinführen. Und als der Messias kam, sagte er, siehe, da ist er. Er hat das Zeugnis abgegeben. Den Schriftgelehrten, den Pharisäer, hat aber ihn gesagt, ihr Heuchler, sie haben ihn nicht gemocht. Sie haben ihn nicht toll gefunden. Glaubt ihr, die Schriftgelehrten Pharisäer haben daran geglaubt, dass Johannes von Gott kam? Nee. Warum? Der hat sie verurteilt. Sie haben ihn gehasst. Aber wer hat ihn geliebt, den Johannes den Täufer? Das Volk. Das Volk wusste und glaubte, er ist ein wahrer Prophet. Das heißt, er ist von Gott. Jetzt stellt Jesus ihm die Frage. Jesus stellt ihm die Frage. Und ich stelle, so, sagt mir, ist Johannes, kommt Johannes von Gott oder nicht? Ist die Botschaft des Johannes von Gott oder nicht? Ist es ein Gottesprophet oder Menschenprophet? Hat Johannes sich selbst das ausgedacht? Hat Johannes aus sich selbst das alles geredet? Oder hat Gott ihn gesandt? Das ist die Frage. Diese Frage, Jesus bringt sie in eine Situation, sie haben keine Ahnung, sie müssen eine Antwort geben. Und jetzt stecken sie ein Dilemma. Und das ist jetzt der letzte Punkt, und ich schließe, das ist die Bloßstellung, ab Vers 31. Und sie überlegten miteinander und sprachen. Guck mal, die begreifen, was jetzt gespielt wird. Sie sagen, wenn wir sagen vom Himmel, also von Gott, so wird er sagen, wer? Jesus. Sie wissen ganz genau, Sie verstehen, worauf Jesus hinaus möchte. Sie verstehen, sie sagen, so wird er sagen, warum habt ihr ihn denn nicht geglaubt? Also, wenn wir sagen, oh ja, der ist von Gott, dann wird Jesus sagen, was hat Johannes nochmal gesagt? Was hat er über mich gesagt? Was hat er gesagt, woher ich komme? Was hat er gesagt? Ja, warum glaubt ihr ihn denn nicht? Wieso glaubt ihr Johannes nicht? Dann müssten sie sich als solche darstellen, die dem Gott nicht glauben, richtig? Die den Propheten Gottes nicht glauben. Die Hohepriester, die Schriftgelehrten, die Ältesten, die glauben Gott nicht, was er sagt. Oh, Blamage, oder? Glaubten sie Gott? Nein, aber das zu bekennen, das steht nicht in Frage. Das jetzt zu sagen, nein, wir glauben nicht. Wisst ihr, was die ganzen Menschen, die jetzt da sind, was sie überdenken würden? Dann sagen sie, sollen wir aber sagen vom Menschen? Also, Johannes, es kommt nicht von Gott. Sollen wir sagen von Menschen? Und das ist, sie reden gar nicht weiter, weil sie wissen ganz genau, was dann passiert. Wenn sie sagen von Menschen, was werden die Menschen über die denken? Sie glauben nicht, dass er von Gott ist. Sie glauben nicht, dass Johannes ein Prophet ist. Sie aber glaubten das. Das heißt, in dem Moment, sie sagen von Menschen, verlieren sie die Gunst von wem? Die Haltung bei wem? Bei den Menschen. Was war ihnen wichtiger? Die Gunst bei Gott zu verlieren und Johannes als nicht von Gott zu akzeptieren oder die Gunst bei den Menschen zu verlieren? Begreift ihr, was für eine Heuchelei? Was das für Menschen waren? Ihnen war wichtiger, wie sie beim Volk dastehen. Sie merkten, sie rennen Jesus hinterher. Also wollten sie alles tun, damit die Menschen ihnen hinterherrennen und nicht Jesus. Obwohl sie nicht geglaubt haben, dass Johannes von Gott ist, haben sie so getan, als sie daran glauben, dass er von Gott ist. Weil sie wussten, die Menschen glauben auch, dass er von Gott ist. Sie haben dieses Spiel mitgespielt, obwohl er sie permanent als Otterbrot bezeichnet hat, gell? Egal. Haben scheinhalber sich hingegangen, wollten sie auch taufen lassen von ihm. Hat sie wieder weggeschickt. Sagt, nee, das mache ich nicht mit. Er kannte sie genauso. So, stecken sie in ein Dilemma. So, was machen die? So oder so, schwierig. Jetzt wählen sie den leichtesten Weg, aber der trotzdem für sie Schaden hinterlässt. Jetzt stehen sie und sagen, okay, was müssen wir sagen? Wir wollen weder das sagen, wir wollen noch das sagen. Versteht ihr, welche Situation Jesus sie gebracht hat? Sie mussten so oder so, das mussten sie sagen. Sie stehen und sagen, wir wollen aber nichts sagen. Wir wollen nicht antworten. Also sagen sie, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, diejenigen, die permanent gesagt haben, wir sagen euch, wie man das Gesetz versteht. Wir sagen euch, wie man Gottes Willen versteht. Wir sagen euch, wie man leben soll. Jetzt stehen diese da vor all diesen Menschen und Jesus sagt, und antwortet mir. Und sie sagen was? Wir wissen es nicht. Wie bitte? Nochmal lauter. Wir wissen es nicht, durch die Hallen. Was? Die wissen es nicht? Könnt ihr euch vorstellen, wie klein sie sich da gefühlt haben, in dem Moment das auszusprechen? Wir haben keine Ahnung. Das ist Vollmacht, die Jesus hier ausübt. Er bringt sie dazu, sich bloßzustellen als Heuchler. Letztendlich als solche, die keine Ahnung haben. Sie sagen es aus ihrem eigenen Mund. Wir wissen es nicht. Genau, ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung. Ich habe gedacht, dass ich heute nicht so lange predigen werde, aber Pech gehabt. Ich komme zum Schluss, zum zweiten Mal. Schaut mal, Vers 33. Und sie antworten und sagen, wir wissen es nicht. Und Jesus spricht zu ihnen, so sag auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Okay, wir haben einen Deal. Ihr sagt mir die Wahrheit, ich sag euch die Wahrheit. Ihr sagt mir keine Wahrheit, ich sage euch keine Wahrheit. Wieso sagt Jesus das ihnen nicht? Weil es nichts bringt. Sie haben keine Ahnung. Sie wollen die Wahrheit nicht hören, sie kriegen die Wahrheit nicht. Sie wollen sie nicht hören, sie werden sie nicht hören. Wisst ihr, was das hier ist? Gericht. Das, was kurz vorher Jesus angekündigt hat, verworfen, das hat die erste Auswirkung jetzt hier. Er hat diesen Ort und diese Generation verworfen. Und das ist die erste Folge. Ich sag's euch nicht mehr. Ich habe es euch die ganze Zeit gesagt. Ihr konntet das ständig hören. 3 Jahre habe ich es gepredigt. Auf den Gassen, in den Synagogen, auf den Märkten, auf den Bergen. Ich habe es überall euch gesagt, wer ich bin. Ihr wollt es nicht hören? Ihr werdet es nicht mehr hören. Ihr sollt es nicht mehr hören. Das ist jetzt Gericht. Ab hier kommt Gericht. So, Jesus, durch diese Art und Weise sorgt er dafür, dass er noch nicht gefangen wird, weil die Zeit noch nicht da, aber er sorgt dafür, dass in ihm genug Hass ist, um weiterhin zu machen. Was hat es mit dir heute und mit mir heute zu tun? Ich schließe so ab. Ich möchte dir heute eine Sache fragen. Ich möchte dich eine Sache fragen. Glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist oder Menschenwort ist? Antworte mir. Glaubst du, dass die Bibel das Wort von Gott, vom Himmel ist oder von Menschen von der Erde? Wenn du glaubst, dass es von Gott ist, warum glaubst du nicht, was da drin steht? Warum lebst du nicht danach? Warum nimmst du es nicht in Anspruch? Warum zweifelst du? Wenn du aber nicht glaubst, dass das Wort Gottes ist, warum sagst du es nicht? Versteht ihr die Konsequenz? Nur eine Sache ist entscheidend. Gott hat Zeugnis abgelegt, wahrhaftig Zeugnis abgelegt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und die Frage, die sich mir stellt, glaube ich das? Dass er Gottes Sohn ist und dass ihm gegeben ist alle Macht, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Dass er würdig ist, zu herrschen und die Gewalt zu haben über alles. Wenn ich in meinem Alltag zweifle, aber sage, ich glaube schon, dass es Gottes Wort ist. Wirklich? Dass Gott hat Zeugnis abgelegt. Und er hat Johannes gesandt, er hat selbst gesprochen und er fragt die Schriftgelehrten, woher kommt das? Was glaubst du, woher kommt das? Und sie wissen, wenn ich sage von Gott, dann wird er mich sagen, und warum hast du denn nicht geglaubt? Diese Frage stellt sich uns heute. Wenn wir sagen, dass es Gottes Wort ist, dann stellt sich die Frage, warum glauben wir so wenig daran, was da drin steht? Jesus hat die Vollmacht. Und gerade in solchen Zeiten, ich habe es Mittwoch in der Bibelstunde gesagt, in solchen Zeiten ist es so, so wichtig, dass wir vertrauen, was da hier drin steht. Und somit ihm vertrauen und nicht zweifeln. Amen.